In der neuen Folge von der Audi-Beweis begrüßen wir Dieter Elsneck vom GRK. Wir sprechen mit dem sportlichen Leiter über den Saisonstart der Rotjacken. Was sind die Ziele der Grazer in der Bundesliga? Welches Potenzial steckt allgemein im Verein und in welche Richtung möchte Dieter Elsneck den Aufsteiger weiterhin entwickeln?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 228.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audi-Beweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Am vergangenen Freitag gab es zwischen dem GRK und dem FC Red Bull Salzburg einen, na gut, absolut mitreißenden Saisonauftakt in der Admiral-Bundesliga. Wir freuen uns heute daher, den sportlichen Leiter des Aufsteigers begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dieter Elsneck.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und auch heute wieder mit dabei, Sky-Experte Alfred Tater. Servus, Fredl.
Grüß dich, Otto.
Ja, und dazu auch noch Martin Konrad, wie gewohnt. Hallo, Martin.
Hallo, freue mich. Los geht's.
Ja, genau so schaut's aus. Es war ein sehr ereignisreiches vergangenes Wochenende und beim Saisonauftakt gegen den FC Red Bull Salzburg gab es für den GRK am Ende zwar eine 2:3 Heimniederlage, aber Didi, inwiefern stimmt sie die Leistung ihrer Mannschaft dennoch positiv?
Ja, schlussendlich schon sehr positiv. Also natürlich nach dem 0-2 sind mir dann schon auch negative Gedanken in den Sinn gekommen und da war ganz klar auch schon ein bisschen die Angst dabei, dass man noch den einen oder anderen Gegentreffer noch kassieren werden. Aber wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat, auch von der Energie her und welche Moral sie bewiesen haben, das war dann schon auch toll zu sehen. Es ist natürlich ein spezielles Spiel, erstes Spiel wieder in der Bundesliga gegen einen absoluten Favoriten. Und ja, wie sie das dann geschafft hat, muss man ganz klar sagen, dass wir schon stolz sind und ja, viele Schlüsse draus ziehen haben können und können. Aber wir wissen auch, dass die nächsten Spiele dann sicher auch ja, ein bisschen einen anderen Zugang finden werden, weil, ja, wie schon gesagt, Red Bull Salzburg dann doch von vornherein der absolute Favorit war, wo wir uns dann einfach auch entgegenstemmen haben müssen.
Ja, Sie haben es angesprochen, bereits nach 6 Minuten stand es 0-2 aus Sicht des Aufsteigers und dann gab es ja den Anschlusstreffer durch Michael Lang, Tor der Runde, Tor des Monats oder gar Tor des Jahres. Da gab es ja schon einige Aussagen auch von unserem Experten, der live vor Ort war, Alfred Tater. Wie sehen Sie das Ganze?
Na, grundsätzlich glaube ich, dass es ein tolles Tor war. Ja, also ich hoffe, wir werden noch viele solche schöne Tore schießen. Der Lange, man hat's, ja, ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass er den Ausfluss nimmt und dass der dann so ja, fast ins Kreuzeck geht, war natürlich unglaublich und war ein bisschen so der Dosenöffner für eine tolle Leistung für uns. Manchmal braucht es einfach so einen Genieblitz und dass es dann der Rechtsverteidiger macht, ist umso spezieller. Dementsprechend bin ich schon ja, sehr froh, dass ihm so ein tolles Tor gelungen ist.
Ja. War äußerst sehenswert, hat er gleich getroffen bei seiner Bundesliga-Premiere. Alfred, wir haben es gehört, früher Rückstand 0-2, dann gab es diesen herrlichen Anschlusstreffer, dann noch den Ausgleichstreffer. Aber einer, über den, glaube ich, müssen wir auch sprechen aus Sicht des GRK, Benjamin Rosenberger, war der absolute Unglücksrabe. Zunächst schon einmal das Eigentor, war ja auch in der Akademie der Salzburger tätig. Und dann dieses, ja, strafbare Handspiel, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Am Ende war es für dich dann ein verdienter Auswärtserfolg der Salzburger?
Nein. Ich habe das schon erwähnt gehabt, dass es aus meiner Sicht die Leistung der Salzburger war um einen Tick zu wenig, als dass ich sagen könnte, das war verdient, dieser Sieg. Ich erinnere daran, dass Salzburg zum Beispiel in der zweiten Hälfte nur mit Dagim einen Stangenschuss hatte. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass hier herausragende Chancen da gewesen wären. Und in der ersten Halbzeit beim 3-2 eben für Salzburg war ein Eigentor des Gegners dabei und dann den Elfmeter, den haben wir ja alle gesehen, der war auch berechtigt. Daher, die Leistung der Salzburger war um Nuancen zu schwach, als dass ich von einem verdienten Sieg sprechen könnte. Desgleichen allerdings muss ich auch sagen, beim GRK hätte es um Nuancen mehr bedurft, um vielleicht ein Unentschieden zu holen. Also weder ein verdienter Sieg für Salzburg, noch ein X, das verdient gewesen für den GRK. Klingt jetzt blöd, aber war so.
Da gibt es auch die Aussage, klingt blöd, ist aber so. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Serie das stammt, das genaue Zitat. Aber Didi, es gab ja auch die ein oder andere, möchte nicht sagen strittige Szene, aber eben dieses strafbare Handspiel. Ich durfte das Spiel kommentieren, habe mich festgelegt, ist klar strafbar. Dann zudem kein Foulspiel an Frieser in der zweiten Spielhälfte. War für mich dann zu wenig, beziehungsweise ist er zu leicht zu Boden gegangen. Und dieses vermeintliche Ausgleichstor durch Berchtold, da stand er im Abseits. Somit für Sie alle drei Entscheidungen, auch Ihrer Meinung nach, korrekt beurteilt vom Unparteiischen, beziehungsweise vom Schiedsrichterteam?
Ich bin ein Freund davon, dass man trotzdem über die Leistung spricht und nicht schon im ersten Spiel dann zu viel schon in Richtung Schiedsrichterleistung oder so gehen, weil ja, es waren, glaube ich, einfach Situationen, die nicht absolut klar waren. Dementsprechend hat der Schiedsrichter so entschieden. Über das Handspiel möchte ich noch weniger sprechen, weil da kenne ich mich sowieso nicht aus. Vielleicht sollte man sagen, okay, jedes Handspiel in Zukunft oder die Regel so ändern, dass jedes Handspiel dann gleich auch ein Elfmeter ist, weil dann kennt sie jeder aus. Aber die anderen Situationen, ja ganz klar, ich bin der Sportdirektor vom GRK und ich sehe das mit der GRK-Brille und hätte schon sehr gerne einen Elfmeter gesehen. Die Abseitsentscheidung, wo der Marco den Ball noch berührt, ist ganz klar auch abseits. Dementsprechend bleibt für mich eine Situation übrig, über die man streiten kann. Ich finde, ja, man kann ihn geben, muss ihn aber nicht geben. Oft wird es vielleicht ein bisschen auch unterschätzt. In der Kameraeinstellung sieht man dann oft nur einen kleinen Deuter, aber wenn man im Vollsprint ist, dann weiß man, dann reicht es ab und zu nur, dass man auch einen kleinen Deuter oder einen kleinen Kontakt auch spürt, dass man aus dem Gleichgewicht kommt. Aber wie schon vorher erwähnt, ganz klar möchte ich unsere Leistung in den Mittelpunkt rücken, die Schlüsse daraus ziehen, was wir besser machen müssen, was wir schon gut gemacht haben und können wir jetzt eh nicht beeinflussen und für das ist es auch noch viel zu früh in der Meisterschaft, sich da ja noch mehr Gedanken zu machen.
Ja, und die Leistung hat ja absolut gepasst. Martin, warum ist der GRK jetzt einmal in erster Linie sportlich gesehen eine Bereicherung, deiner Meinung nach, für die Admiral-Bundesliga?
Ich glaube, das hat man am Freitag gesehen. Man hat gegen eine Mannschaft gespielt, die zu den Besten in Österreich gehört, die eigentlich ein Ziel hat, nämlich Meister zu werden und den Betriebsunfall von der letzten Saison wieder gut zu machen. Insofern war die Leistung des GRK, und das ist jetzt auch schon alles erwähnt worden, Bundesliga tauglich und vor allem, und das verstehe ich auch, dass das besonders erwähnt wird nach diesem frühen 2-Tore-Rückstand, wo es wahrscheinlich viele Mannschaften gibt und vielleicht sogar auch den GRK in einem anderen Spiel vielleicht auch gegeben hätte, wo die Mannschaft nicht so zurückkommt. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, auch mental vor allem, sich da so zu zeigen, dann auch noch erfolgreich zu sein, auszugleichen, dass es am Ende verloren wurde, das kann man so stehen lassen, ist aber trotzdem eine Niederlage und alle wissen, solche Leistungen oder solche Anstrengungen sind in jedem Spiel notwendig und nicht nur zum Auftakt in eine neue Saison nach 17 Jahren Bundesliga-Verzicht, nicht nur gegen Salzburg, sondern eben auch gegen die Gegner, wo man wahrscheinlich den Anspruch hat, Minimum auf Augenhöhe zu sein und eben die Punkte zu machen für den Klassenhalt. Das heißt, die nächsten Gegner werden dann zeigen, wie weit der GRK wirklich ist. Vom Potenzial her, von der Kaderbreite, von der Kaderqualität her, schätze ich die Mannschaft so ein wie viele weitere in dieser Liga und damit haben wir auch schon öfter erwähnt, glaube ich auch, dass es sehr spannend zugehen kann, was die Positionen betrifft. Vielleicht sogar für alle Teams, die da noch dabei sind, neben den größeren und bekannteren, was Top 6 betrifft, aber vor allem was den Klassenerhalt betrifft. Die Entscheidung fällt ohnehin erst im Frühjahr, wenn es dann Qualifikationsgruppe gibt.
Ich möchte noch was sagen zu dem, was der Dieter vorhin gesagt hat, zu diesen drei Aspekten. Ausgleichstreffbar, Handspiel, also Handspiel und den Foul. An Frieser. Erstens, ich glaube, gegen jedes andere Team hätte dieses Kopfballtor, das erzielt wurde im Anschluss an einen Eckball, wäre drinnen gewesen, weil die Salzburger haben etwas fantastisch gemacht, nämlich den Fünferraum sofort nach vorne geschoben. Und in vielen Fällen bleiben oft Verteidiger an der Stange oder in der Zone, die sie sichern. Aber die Salzburger sind raus und deshalb war eben dann die Abseitsstellung da. Also gegen jeden anderen wahrscheinlich wäre das ein Treffer gewesen. Hier muss man Salzburg durchaus loben. Erstens war das der Ausgleichstreffer, der wäre möglich gewesen. Zweitens, Handspiel. Dieter hat gemeint, alle Handspiele sollten ein Strafstoß sein. Ich habe eine alternative Lösung. Das wissen wir, Otto und auch der Martin schon. Mein Vorschlag wäre, Handspiel im Strafraum unterschiedlich zu beurteilen. Jedes Handspiel ist strafbar, aber mit verschiedenen Aspekten, was die Ausführung der Strafe betrifft. Nämlich, verhindert man eine klare Torchance, dann ist es ein Elfmeter. Solche Handspiele, wie wir da gesehen haben, würde ich einen 18 Meter machen. Sprich, auf der 16er Linie gibt es diesen Halbkreis oder Viertelkreis und genau am Scheitelpunkt einen 18 Meter Punkt hinstellen und für solche Situationen, wo eben Verbreiterung etc., was wir schon oft gesehen haben, Berührungen an der Hand, einen 18 Meter, heißt also Schütze gegen Tormann, ohne Mauer, ohne nix, ist er drinnen ein Tor, ist er nicht drinnen, wird gehalten, sofort Abstoß.
Das Viva la Revolution!
Na wirklich, diese Elfmeterregel, der Dieter hat ja völlig recht. Niemand kennt sich mittlerweile mehr aus, was das Ganze betrifft. Und das würde eine Klarheit schaffen.
Nein, würde sie nicht, Alfred. Entschuldigung.
Doch, ich werde
dann diskutieren wir wieder, was ist genau, die Verhinderung genau. einer klaren Torchance.
Absolut.
Na warte. Da gibt es Details. Ich werde das mit Viktor Kassai besprechen. Der soll da zum IFAB gehen. Und in der nächsten Saison wird die Tata-Regel installiert werden und die ganze Welt wird mir zu Füßen liegen. So, noch ein Aspekt, ich glaube auch, dass das Foul an Frieser durchaus auch möglich gewesen wäre, Strafstoß zu entscheiden. Nur Italiano mit einem besseren Linken kann ins lange Eck passen und dann hätten wir so diese Diskussion gar nicht.
So ist es. Genau. Also du meinst im Anschluss die Chance des eingewechselten Jacob Italiano, der Australier, vergab er dann noch kurz danach die Möglichkeit auf das 3:3 aus dem Spiel heraus. Ich weiß jetzt nicht, ob Didi Elsneck dazu noch eine Stellungnahme abgeben möchte zu der neuen Regelauslegung von Alfred Tata, was den möglichen Handelfmeter betrifft, aber ich frage ja,
schon,
mal.
Weil der Didi hat nämlich vom 18 ist er stark gewesen als Spieler. Also ich glaube, für ihn wäre die Regel ideal gewesen, oder?
Ich finde das eine sehr kreative, gute Lösung. Ich habe jetzt noch nicht noch mehr im Detail darüber nachgedacht, aber der Alfred hat meine Unterstützung und wenn er Unterschriften sammelt, dann bin ich sicher einer der Ersten, der da unterschreibt.
Ja, da freut er sich sicher. Also positiver Zugang von Didi Elsneck zu dieser möglichen Regelauslegung. Positiv natürlich auch immer Thema Aufsteiger. Da gab es dann natürlich das große Erfolgserlebnis. Nach 17 Jahren ist der GAK wieder zurück in der Bundesliga. Dann stellt sich natürlich auch die Frage für die Mannschaft. Wurde schon oft darüber gesprochen, haben wir auch von Trainer Gernot Messner gehört. Wir wollen zunächst einmal ankommen in der Bundesliga. Es wird wichtig sein, die Intensität gleich auch aufzunehmen, kennenzulernen. Didi, inwiefern sehen Sie jetzt aktuell den Kader, die Mannschaft, bereit für die Admiral-Bundesliga? Was dürfen wir uns in weiterer Folge noch vom Aufsteiger erwarten?
Ja, also ich finde, dass ich habe ganz klar zum Ziel gesetzt, dass wir auf jeder Linie, Defensivlinie, Mittelfeldlinie, Offensiv- und Sturmlinie grundsätzlich zwei Spieler dazu holen. Also so sechs Neuzugänge sind so im Raum gestanden. Den Moritz Eder haben wir schon früher unter Vertrag genommen. Das wäre auch Liga-unabhängig gewesen. Dementsprechend auch Moritz unglaubliches Potenzial, hat das Bundesjahr hinter sich, die Matura gemacht hat, Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt, auch schon ein paar Spiele in der zweiten Liga, der trotzdem noch für mich ein Perspektivspieler ist. Dasselbe auch Juri Kirchmeier, der jetzt zwar auf der Bank gesessen ist, weil der Christoph Nicht sich verletzt hat. Wenn man die zwei jetzt, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, abzieht, dann sind wir bei sieben Neuzugängen. Einer mehr als dann geplant. Noch einmal in Richtung Moritz und Juri, das geht eher dann Richtung Perspektive in den nächsten 3 bis 4 Monaten, sagen wir so. Und dann sind wir bei 7 Spielern, wo jeder Spieler wahrscheinlich auch den Anspruch hat, uns sofort helfen zu wollen und das können uns auch die Jungs. Warum sind es dann 7 geworden? Wir haben die Thematik in der Vorbereitung gehabt, dass der Miloš Jovičić und der Lukas Graf verletzungsbedingt ausgefallen sind. Wir haben gewusst, mit einer Dreierkette brauchen wir 5 Innenverteidiger, deswegen haben wir da zum Peter Filipovic auch den Martin Kreuzregler dazugeholt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, bin ich schon sehr zufrieden mit der mit dem Kader, den wir jetzt so auch haben. Vielleicht braucht es noch den einen oder anderen, der vielleicht verliehen wird, damit der Kader dann nicht zu breit ist, weil es gibt jetzt trotzdem auch Spieler, wo die Gefahr schon noch da ist, dass sie nicht so viele Minuten bekommen.
Wer genau wären diese Spieler?
Ich möchte jetzt niemanden explizit hervorheben, aber man kann sich dann eher auch vorstellen, wir haben jetzt trotzdem 6, 7 Spieler auf die Tribüne setzen müssen. Das wird 2, 3 Spieler, bekanntere, sind dann auch auf der Tribüne gesessen, ob verletzungsbedingt oder auch aufgrund einer nicht zufriedenstellenden Vorbereitung. Und dann gibt es trotzdem auch 2, 3 jüngere Spieler, die sicher auch schwer haben werden. Und da ist oft dann auch vielleicht besser eine gute Leihmöglichkeit zu finden, wie wir es auch beim Yannick Oberleitner gefunden haben, um einfach Spielpraxis zu sammeln und dann wieder erfahrener und vielleicht auch bereiter für die Bundesliga zurückzukommen. Grundsätzlich, wie gesagt, also sind wir Stand heute schon auch so zufrieden und haben nicht mehr allzu viel geplant. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir zu 100% nichts mehr machen, weil man weiß nie, was passiert. Gibt es noch Verletzungen? Bin am letzten Trainingstag vor dem Spiel gegen Red Bull am Trainingsplatz gesessen und habe mir gedacht, war richtig cool, ohne Verletzungen durchgekommen. Und bei der letzten Standardsituation, die wir eingeübt haben, hat sich der Martin dann verletzt. Also deswegen möchte ich mich da auch nicht festnageln lassen. Aber grundsätzlich sind wir schon sehr zufrieden, so wie wir jetzt darstellen.
Ja, Daniel Materna, der Spieler der vergangenen Saison aus Liga 2, hat ja verletzungsbedingt gefehlt gegen den FC Red Bull Salzburg. Da können wir wohl annehmen, dass er bald wieder einsatzfähig sein wird. Martin Kreuzriegel hat der Verein ja schon bekannt gegeben, wird einige Wochen noch ausfallen aufgrund seiner Schulterverletzung. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen sich nicht festnageln lassen, aber wir sind ja beim Audiobeweis. Ich muss die Frage trotzdem stellen. Gibt es da schon Gespräche, Überlegungen, dass da vielleicht noch ein Innenverteidiger geholt wird?
Wie schon vorher erwähnt, also ist nicht geplant. Also ist ja auch so, dass man ja nicht nur die ersten 11 oder die ersten 14 Spieler, dass wir nicht nur denen vertrauen, sondern ganz klar auch einen ganzen Kader. Und der Graf Luki ist dann reingerutscht statt Martin und hat's toll gemacht. Dementsprechend glaube ich, ist es oft auch sehr wichtig, dass man allen Spielern das Gefühl vermittelt, dass sie gebraucht werden und dass sie auch wertgeschätzt sind. Und da immer gleich zu reagieren, ist wahrscheinlich nicht der richtige Zugang. Manchmal braucht es, manchmal hat man seine Überlegungen, aber in dem Fall sollte nicht noch was passieren, weil das geht ja relativ schnell dann auch immer, werden wir da auf der Innenverteidigerposition Stand heute nichts machen.
Ne? Ja, und einen Marco Ganschnik gibt es ja dann auch noch in der Hinterhand, saß auf der Ersatzbank gegen den FC Red Bull Salzburg. Alfred, wie spannend findest du insgesamt so den Kader der Rotjacken, Romeo Vucic zum Beispiel? Hat sich ja gleich ausgezeichnet eingefügt. Die Leihgabe von Austria Wien konnte einen Treffer erzielen, lieferte davor noch die Torvorlage zum Anschlusstreffer. Insgesamt die Kaderstruktur, die Elsneck, was bekommt er von dir jetzt so auch für die Transfers im Sommer? Was für eine Note?
Also ich habe mir das natürlich auch genauer angesehen und muss sagen, dieser Kader ist extrem ausgewogen. Das heißt, nicht stur in eine Richtung von der Spielidee, sondern es gibt mehrere Stärken in diesem Team. Jetzt beginne ich, weil du Vucic gesagt hast, den habe ich beobachtet. Ein Mann, der gut an Ballsicherung hat, auch ein Auge für die Mitspieler und auch bei seinem Tor haben wir gesehen, gewisse Abschlussqualität. Was ihm ein wenig fehlt, ist die Explosivität, die Dynamik nach vorne. Da hat man wieder zum Beispiel mit Cecu einen, der für solche Situationen printmäßig durchaus eine Alternative darstellt. In gewissen Spielen kann man auf ihn auch bauen. Das heißt, Sturmreihen ganz gut, Frieser brauchen wir nicht reden, kennen wir extrem, laufstark etc. etc. Lichtenberger auch in Ordnung. Also die Offensive ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr interessant. Da gibt es noch diesen Italiano, dann, ich weiß nicht, wo Cipote spielen wird, in welche Position er einnehmen kann. Also wenn ich auch alle anderen, die jetzt nicht so...
Offensives Mittelfeld. Sind, technisch starker Spieler.
Richtig. Dann gibt es noch Seitzen, den Japaner und so weiter. Rusek, ein sehr kampfstarker Spieler, der im Mittelfeld durchaus auch eingesetzt werden kann, weil er wirklich Qualitäten hat in diese Richtung kämpferischer Natur. Also insgesamt erstens die Spielidee, die der GRK schon gezeigt hat, also nicht unbedingt sich hinten hineinstellen, sondern auch selber aktiv zu sein, nach vorne auch defensiv zu agieren, sprich also früher schon zu stören, aber wenn es sein muss, sich auch zurückzuziehen. Also alles sehr ausgewogen und vielschichtig kann man hier vom GRK einiges erwarten, je nach Anforderungen, was das Spiel stellt. Weil Salzburg, hat der Martin richtig gesagt, ist wahrscheinlich in dieser Richtung die schwierigste Nummer gewesen noch. Aber jetzt mit dem nächsten Spiel, glaube ich, WSG, wenn mich nicht alles täuscht.
Absolut richtig.
Wird man schon sehen, dass der Kader so gut ausgewogen ist, dass man für jedes Spiel durchaus Antworten finden kann auf den Gegner, den es zum Bespielen gibt.
Ja, über die genaue Spielidee des GRK werden wir dann auch noch in weiterer Folge hier sprechen. Martin, würde mich auch noch interessieren, deine Meinung, was die Kaderstruktur betrifft, wurde ja dann auch sehr viel Wert auf Routine gelegt, allen voran bei Peter Filipovic, den kennen wir noch zum Beispiel aus seiner Zeit bei der SV Ried. Beim LASK war er auch tätig, bevor er dann Österreich verlassen hat zwischenzeitlich, und bei Austria Wien hat er auch noch gespielt. Insgesamt so für dich der Kader. Leistungstechnisch, wo sollte sich der GRK da einreihen, auch was die Erwartungshaltung betrifft?
Naja, wie wir alle schon besprochen haben, im Prinzip ist Gassner halt auf alle Fälle ein Thema. Der Kader ist meines Erachtens jetzt rein vom Papier her sicherlich höher einzuschätzen als bei 3-4 anderen Bundesliga-Teams, auch was die Breite betrifft. Aber der Didi Eisnick hat es ja schon gesagt, da gehört ja viel mehr dazu. Es ist ein Mannschaftssport, es muss das Teamgefüge passen. Er hat auch gesagt, wenn es zu viele sind, dann gibt es vielleicht ein anderes Thema. Deswegen auch muss der ein oder andere vielleicht noch verliehen werden. Auch die Erfahrung, auch wenn nicht alle Bundesliga bis jetzt gespielt haben, aber es sind einige dabei, die trotzdem vom Alter her, also eigentlich schon etwas mitbringen müssten, wenn es dann vielleicht auch um die mentale, nervliche Komponente geht. Und etwas ist mir noch abgegangen. Wir haben jetzt sehr viel über Feldspieler gesprochen. Ich finde, der GRK hat zwei hervorragende Torhüter. Der eine, der hat gespielt, war der beste Torhüter auch der letzten Saison in der zweiten Liga. Und der zweite ist ja noch verletzt, Christoph Nicht. Ich habe die immer auf einem, die Resnik soll mich korrigieren, aber habe die immer auf einem sehr ähnlichen hohen Level gesehen. Und jetzt ist eben noch mit dem Kirchmeier noch einer gekommen, aus Gründen eben, weil Nicht noch nicht sofort fit genug ist, um auf die Bank zu gehen. Das heißt, ich glaube, auch die Torhüter haben die Qualität, die ja ganz wichtig ist, in Situationen, wo es vielleicht dann einmal geht, eben einen Punkt mitzunehmen oder eben nicht zu verlieren.
Ja, Jakob Meierhofer, Torhüter der vergangenen Saison als Liga 2, schon einige Jahre die Nummer 1 beim GRK. Jetzt habe ich gesagt, die Spielidee war auch sehr auffällig. Didi, gegen die Salzburg haben viele damit gerechnet in diesem neuen System. Da wurde umgestellt vom 4-Raute-2 auf 3-4-2-1. Ich weiß schon, das ist alles sehr variabel. Auffällig, der GRK hat sich überhaupt nicht versteckt, hat von Anfang an die Salzburger früh unter Druck gesetzt, hat aber auch immer wieder variiert, was die Pressinglinien, also was die Höhe der Pressinglinien betrifft. Ist das etwas, was der Trainer Gernot Messner genauso sehen möchte, jetzt auch in weiterer Folge, dass da schon auch immer wieder Überraschungsmomente mit dabei sind?
Ja, natürlich. Ich glaube, heutzutage geht es darum, auch gewisse Phasenabhängigkeit zu haben. Also wir haben gute Momente kreiert, wo wir höher attackiert haben, wo wir dann auch den einen oder anderen Fehlpass der Gegner dann auch provoziert haben, haben aber dann auch in einer Phase, wo Red Bull dann uns schon auch reindrückt hat, das gut geschafft, da im Block gut zu verschieben und zu verteidigen. Und ich glaube, man braucht beides. Also man braucht einfach diese Variabilität, darauf zu reagieren, wenn ein Gegner in der Dreierketten aufbaut oder in der Viererketten. Ist einfach heutzutage ganz wichtig, dass die Spieler ganz klar wissen, was zu tun ist. Ich bin ein Freund davon, dass viel Arbeit auch gegen den Ball investiert wird. Ich finde, dass das in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen vernachlässigt worden ist. Viele sehr viel weggekommen sind von diesem trockenen Verschieben, auch manchmal, was vielleicht auch langweilig ist. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, weil ich selber in Italien ganz, ganz viele Stunden verschoben habe als junger Spieler. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch solche expliziten Übungen einzubauen, die zwar trocken sind, aber wo man ganz klar weiß, was man zu tun hat. Und da ist unser Zugang von der Spielanlage sicher so, dass wir nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball uns dann auch weiterentwickeln wollen und in der Vorbereitung auch einen großen Schwerpunkt gelegt haben, in der Ballbesitzphase auch Ballbesitzphasen zu schaffen. Wir waren in der zweiten Liga dann schon eine doch, wie soll ich sagen, eine Mannschaft, die aufs Umschaltspiel extrem gesetzt hat, auch auf den zweiten Ball einmal gegangen ist. Also von dem her war für uns dann schon in der Analyse auch ganz wichtig, in den nächsten Spielen dann auch Ballbesitzphasen zu schaffen, weil ständig nur Intensität zu gehen, wahrscheinlich ja, ist das nicht der richtige Zugang. Man weiß es zwar nicht, aber ja, da macht es wie immer auch die Balance aus und dementsprechend versuchen wir uns da auch weiterzuentwickeln.
Darf ich da gleich anschließen, wenn es das, was der Dieter gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig, weil was Salzburg betrifft, haben wir jetzt lange Zeit, über 10 Jahre hinweg, ein Vier-Raute-Zwei-System oft gesehen und da ist das Hauptelement des Angriffsspiels von Salzburg durch das Zentrum gewesen. Wir erinnern uns, wie viel versucht wurde, hier durchs Zentrum durchzukommen. Jetzt mit dem neuen Trainer Leinders ist plötzlich es eher so, dass die Seitenzonen bespielt werden. Ich erinnere da an das Dagim oder auch auf der anderen Seite Nene fast an der Linie waren, ähnlich wie es die Spanier gemacht haben bei der Europameisterschaft. Das heißt, die spielen dann eigentlich vom Flügel und sehr wenig ist durchs Zentrum gekommen. Das heißt also, für die verteidigende Mannschaft gibt es ein Zauberwort in dem Zusammenhang, heißt gefährliche Räume. Früher waren die gefährlichen Räume, die es zu sichern galt, im Zentrum gegen Salzburg. Jetzt sind die gefährlichen Räume, die es zu sichern gilt, auf den Seitenzonen. Wir erinnern uns, Terzic hat die Flanke gemacht zum Tor. Danach hat Nene das Tor gemacht zum 2:0. Und schließlich Dagim in der zweiten Hälfte ist auch von außen gekommen mit einem Schuss dann an den Pfosten. Das heißt, durchs Zentrum Salzburg wenig und über die Seitenzonen sehr viel. Und da ist eben genau richtig, was der Dieter gesagt hat, man muss diese Dinge den Spielern klar machen, was die gefährlichen Zonen sind und sich da konkret dann auch vorbereiten in dieser Richtung. Und wenn man das versteht, was Defensivverhalten als Spieler, was es da zu tun gilt, weil eben der Gegner so und so operiert, dann hat man gute Chancen.
Ja, definitiv. Martin, würde mich noch interessieren, warst du überrascht von der Spielweise des GAK oder hast du gesagt, naja gut, die Salzburger, junge Innenverteidigung mit Baidoo und Blank, da sind sie schon verwundbar, das war schon genauso richtig gewählt von Trainer Gernot Messner, dann auch immer wieder mit Tempo und Dynamik und schnell in Richtung gegnerischen 16er zu kommen.
Ja, auf der anderen Seite war klar, dass der GAK auch eben versuchen wird, ich sag's einmal, so kompakt zu stehen, ist nicht ganz gelungen in den ersten Minuten. Und dann, glaube ich, dann kommt auch viel über Mentalität und nicht nur über die Spielintelligenz in so einer Phase, wo es 0:2 steht. Und das muss man schon auch sagen, wenn wir bei GAK über Themen sprechen. Ich finde, Salzburg hat dann auch einige Themen aufgezeigt, vor allem für die Zukunft, gerade was das Defensivverhalten betrifft und auch die Abstände zwischen Verteidigungslinie und Mittelfeld. Das hat der GAK cool und gut ausgenutzt, auch wenn es dann nicht sich in einem Punkt widerspiegelt hat. Aber das muss man schon auch erwähnen. Ja? Also wenn Salzburg, ich sage es immer recht flapsig, Salzburg kann nicht so viele Tore erzielen, wie sie bekommen werden, wenn sie immer so spielen wie zum Saisonauftakt. Wünschen wir den Salzburger gerade in der Europacup-Phase jetzt gegen Twente zum Beispiel, dass sie schon defensiv besser stehen. Aber was mir noch beim Didi eben gefallen hat, war der Zugang. Da kommt eben der Italiener bei ihm durch. Was das Fußballspielen betrifft, dass man da auch variabler sein muss. Und wenn er da den Einfluss auf seinen Trainer hat, dann wird man auch den GAK gerade da in dieser Hinsicht so sehen, wie er es vorhin geschildert hat. Was ich glaube auch wichtig ist, denn eben schon, der nächste Gegner WSG ist ein ganz anderer, ja, also oder dann Blau-Weiß-Linz. Da wird man eben viel mehr Ballbesitzphasen auch haben und dann ist man auch gefordert, weil so haben wir ja alle und der Alfred wird uns bestätigen, er hat ja schon gespürt im vorigen Jahrhundert, Fußball hat man ja gespürt, weil man ein Tor erzielen möchte, ja, und eigentlich, dass man Ball hat und nicht, dass man, so wie es dann im Laufe der letzten Jahre immer wieder gekommen ist, dass man nur mehr abwartet, ja, also ich finde, das ist ja das Schöne an dem Sport, dass es so viele Wege gibt, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das macht es ja so faszinierend, dass es eben dann auch Underdogs gibt, die gewinnen können. Die spielen dann vielleicht eben nicht mit Ballbesitz, aber manchmal sind es Mannschaften, die ähnlich agieren und dann braucht es eben wieder jemanden, der den Unterschied ausmacht. Und ich glaube, dann kommen auch solche Spieler, und dann höre ich schon auf, wie Cipot, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Slowenen, die vielleicht dann mit ihrer technischen Fähigkeit, Lichtenberger, dann eben die Unterschiedsspieler auch sind, vielleicht auch Cekua, um eben dann auch erfolgreich zu sein.
Ja, selbst auch ein Murat Şatin würde mir da zum Beispiel einfallen.
Ja, auch ein Materna natürlich, der mit seiner Wucht und ein anderes Spiel dann auch noch ermöglicht, ja, auch noch, was hohe Bälle betrifft.
Ja, aber Martin, du hast das sehr gut zusammengefasst, eben diese Philosophie auch, was die Spielweise betrifft von Didi Elsnik, würde mich dann natürlich oder beziehungsweise uns interessieren, wie genau sieht da der Austausch mit Ihrem Trainer aus, mit Gernot Messner? Inwiefern können Sie da auf ihn einwirken oder ist es dann doch schon so ein 50-50-Wechselspiel zwischen Ihnen beiden?
Ja, der Start war ja ganz klar bei der Trainerbestellung und da geht es ja auch darum, dass ich mir als sportlicher Leiter oder Sportdirektor mir meine Gedanken mache und den Trainer auch nach meinen Vorstellungen und da hat man halt auch gewisse Prinzipien, die mir damals in der Analyse dann auch wichtig waren oder aufgefallen sind und da hat der Gernot halt perfekt passt. Wäre es nicht so gewesen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht traut, so eine mutige Entscheidung zu treffen. Und mit dem Startschuss der Trainerbestellung ist es ein ganz klarer, offener Dialog, jeden Tag, den wir einfach führen. Und da ist eine ganz tolle Kommunikationsbasis da. Wir haben ähnliche Vorstellungen von Fußball. Zu 100% können Sie sehen, nicht decken, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Und das Gleiche gilt ja auch fürs ganze Trainerteam, ob es der Co-Trainer vom Gernot ist, den er mitgenommen hat, der Christoph Czemerniak, der sich mehr auch um die letzte Defensivlinie auch kümmert, oder auch die anderen Kollegen im Trainerteam. Und da ist ganz klar der Austausch extrem frequentiert und extrem offen und aber auch ehrlich. Und ich glaube, das macht es ja auch aus. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, man möchte so spielen. Es ist ja alles ein Prozess. Damals, wo der Gernot angefangen hat, war ja das Hauptaugenmerk ganz klar, was die Phase gegen den Ball betrifft. Und so haben wir uns dann Step by Step immer auch weiterentwickelt. Wenn man sich das früher in der zweiten Liga anschaut, sind wir ja zum Großteil auch von dieser 4-4-2-Raute auch weggekommen und haben viel im 4-2-3-1 gespielt. Natürlich auch teilweise dann im 4-2-2-2. Ist vielleicht vielen nicht so aufgefallen, weil alle dann, wenn es heißt Raute, dann spielen sie eh immer Raute. Aber von dem her möchte ich schon auch wieder auf diesen Prozess zurückkommen, was natürlich leicht gesprochen ist, aber hoffentlich auch weiterhin gelebt wird und für uns natürlich extrem wichtig ist, dass wir den Prozess, den wir jetzt in der Bundesliga wieder ein bisschen so neu starten müssen mit dem, was wir uns schon erarbeitet haben in den letzten Jahren, aber trotzdem uns dann auch weiterentwickeln.
Ja, Gernot Messner ist seit Dezember 2021 Cheftrainer beim GRK. Davor war er in der Akademie des WRC tätig und bei seinem Wechsel damals gab es schon die eine oder andere Kritik, auch die Idee. Inwiefern war das dann, weil Sie gesagt haben, da haben wir uns schon ganz klar dazu auch entschieden, so dass Sie sich gedacht haben, wenn das jetzt nicht sitzt, dann wird die Kritik natürlich noch lauter und dann geht es auch irgendwann, ist so, gegen mich als sportlicher Leiter. Waren dann schon natürlich mehr als glücklich, dass sich das dann alles so gestaltet hat.
Ja, sicher. Aber wenn man in solchen Ängsten lebt und nicht versucht, davon wegzukommen, dann traut man sich eh keine Entscheidung treffen. Es ist ja auch bei Spielertransfer so. Wenn man glaubt als Sportdirektor, man soll sich als Ziel setzen, keine Fehler zu machen, dann ist man eh am falschen Posten. Also das gehört ja dazu. Und man kann ja Entscheidungen nur dann treffen, wenn man im Vorhinein noch seinen Überlegungen und Prinzipien, die man sich halt auch definiert hat, wenn man da alles abarbeitet, dann kann man die Entscheidung mit bestem Gewissen dann auch treffen. Und das habe ich damals und das mache ich auch bei den Spielertransfers dementsprechend. Ist eher die Vorfreude dann immer da und nicht die Angst, dass es nicht hinhaut.
Ja, zuversichtlicher Zugang, so soll es sein. Was zeichnet jetzt Gernot Messner für Sie als Trainer, aber auch vor allem als Menschen aus? Er hat selbst gesagt, na, ich werde nie derjenige sein, der da an der Seitenauslinie rauf und runter läuft oder die großen Emotionen reinbringt. Er ist eher so der analytische Typ. Sie stimmen dem wahrscheinlich voll und ganz zu.
Ja, total. Aber auch beim Gernot oder ob es bei mir ist, wir haben uns in den letzten Jahren sicher auch weiterentwickelt, was jetzt gewisse Aspekte betrifft, jedes Einzelnen. Und der Gernot ist schon auch emotionaler geworden, wenn ich das vergleiche mit den ersten Wochen. Aber er tut uns einfach mit seiner Art und Weise extrem gut. Wir sind ein Traditionsverein, wo extrem viele Emotionen dabei sind, wo der Einfluss von draußen natürlich absolut gegeben ist, wo jeder einen Vorschlag hat und glaubt, zu wissen glaubt, wie es besser geht. Und der Gernot mit seiner ruhigen Art, mit seinem Fachwissen, das er mitbringt, glaube ich, beziehungsweise bin davon überzeugt, dass er der Mannschaft extrem, einen extremen Halt auch gibt. Weil wenn wir trotzdem unsere Bank auch draußen beobachten oder auch ich, wir sind dann doch die emotionaleren Personen und der Gernot dann vorne strahlt dann schon eine gewisse Ruhe aus und ich finde, dass das dann in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig war, dass wir den letzten Step mit dem Aufstieg dann auch gehen haben können und bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam auch die nächsten Schritte gehen und deswegen hat er natürlich meine höchste Wertschätzung und arbeite extrem gerne mit ihm zusammen, weil alles extrem auch respektvoll abläuft.
Alfred, der Vater von Gernot Messner, Kurt, war ja, eine Ikone im heimischen Fußball, trainierte ja auch den SV Spital in der Bundesliga. Wie bemerkenswert ist für dich dann eben diese ganze Geschichte, dass jetzt auch Gernot Messner als Trainer in der höchsten österreichischen Spielklasse tätig ist?
Ja, Schaja, du kennst doch meine drei Ebenen, was Spieler
betrifft. Aber immer wieder, und ich frage mich, wie kommst du jetzt von dieser Frage zu deinem...
Das wirst du gleich hören.
Drei Phasenmodelle.
Ich glaube, er hat da nicht zugehört bei deiner Frage.
soll vorkommen. Nein, Alfred, bitte.
Also die drei Ebenen bei Spielern oder die Analyse für Spieler gilt analog. Ja, das analog ist funktionsgleich und nicht wesensgleich. Das wäre nämlich homolog. Nur ein kurzer Ausflug.
Wieder etwas gelernt.
Ja, also analog gilt das auch für Trainer. Auch die Trainer haben eine Steuerungsebene, eine Verhaltensebene und eine Werkzeugebene. Und ich skizziere das kurz. Die Steuerungsebene ist seine Persönlichkeit. Nämlich, wie tritt er auf gegenüber den Vereinsfunktionären, den Mitarbeitern, den Medien etc. Er muss etwas darstellen. Und da ist es wichtig, wie bist du als Person strukturiert. Und da kann ich zu Gernot Messner, und ich habe ihn jetzt auch in Graz neben ihm ein Interview geführt, da hast du ein gutes Gefühl bei ihm. Er stellt etwas dar. Zweite Ebene, Verhaltensebene, ist für mich die Ebene des Trainers, wo er coacht. Und zwar beim Training und beim Spiel. Coaching ist also sein Verhalten während des Spiels oder beim Training. Wie ist sein Informationsfluss an Spielern etc.? Wie ändert er etwas, wenn er sieht, da gilt es etwas zu ändern? Auch hier kann ich nichts Negatives über ihn sagen. Und die dritte Ebene, ist die Werkzeugebene. Wie arbeitet er mit dem Team? Heißt also, wie ist das Training, wie ist es aufgebaut, wie ist die Steuerung der Belastung etc. Alles, was also spricht, die Arbeit mit dem Team betrifft. Und auch da habe ich wenig Einsicht, aber er muss gut sein, weil sonst wäre man nicht Meister geworden in der zweiten Liga. Das heißt, alle diese drei Komponenten sind bei ihm ausgeprägt und daher verstehe ich nicht, warum es überhaupt eine Debatte gehen soll, ob er ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Die Resultate sind dann eine andere Sache.
Gut, von meiner Seite aus gab es diese Frage gar nicht, beziehungsweise die Aussage, dass Gernot Messner ein schlechter Trainer sein soll. Ich habe dich lediglich gefragt, inwiefern du das eine schöne Geschichte findest. Und ich frage es noch einmal, dass der Vater...
Ja, du hast mir... Ja, genau.
Als Trainer in der Bundesliga,
bist du auf den Sohn gekommen.
Ja, ist ja auch nicht so. Ich meine, es gibt ja Väter, die wählen dann, oder beziehungsweise Söhne, die wählen einen ganz anderen Beruf. Soll auch bei uns vielleicht vorkommen, inwiefern das dann schon eine spezielle Geschichte ist. Das hätte mich einfach interessiert, aber...
Naja, Fußballtrainer ist kein Beruf, das passiert dir.
Okay, ist das so, Didi, dass das einfach passiert?
Wahrscheinlich, aber weil ich möchte nochmal zurückkommen aufs Team, was der Alfred angesprochen hat und das zeichnet ihn ja auch aus. Er hat ein ganz tolles Team hinter sich und man kann, glaube ich, der beste Trainer sein, fachlich und was auch immer, den besten Notenschnitt in der Trainerausbildung. Aber wenn man kein Team hinter sich hat, auf das man sich verlassen kann und man kann ja nicht alle Verantwortungen übernehmen für jeden einzelnen Bereich. Und da hat der Gernot schon auch ein tolles Team hinter sich, ob seine Assistenztrainer sind, ob es Torwarttrainer, Athletiktrainer, Videoanalyst und so weiter. Also das Team an sich macht schon noch aus. Und wenn der Cheftrainer vielleicht ein bisschen der ruhigere ist, dann ist vielleicht auch wichtig, dass du einen Co-Trainer hast, der Emotionen auch einmal raushaut und vielleicht nicht vorher nachdenkt, bevor er mal etwas lauter wird. Und ich glaube, die Kombination macht es auch aus. Und da hat er schon, oder da haben wir, und bin schon auch natürlich sehr froh, so ein Team zu haben.
Ja, und ich wollte nur sagen, ich glaube, der GAK, das zeichnet ihn halt eben auch aus. Es ist ja nicht nur auf der Trainerposition ein junger Trainer im Einsatz, sondern auch auf der Sportdirektorposition mit Didi Eisnick. Es ist in beiden, an beiden Positionen jungen Menschen mit weniger Erfahrung die Verantwortung übergeben worden. So, und die Fakten könnte man jetzt sagen, beide verstehen was vom Fußball. Ich glaube, das ist ja unbestritten. Und wenn man dann auf die Ergebnisse sieht, wenn man einmal Vizemeister wird in der letzten Runde, unter Anführungszeichen, wir wissen alle, was da passiert ist, und einmal Meister in der zweiten Liga und jetzt die Chance hat, natürlich in der Bundesliga zu realisieren, dann sprechen ja auch die Ergebnisse Stand heute für die beiden Herren. Und Österreich sagt ja und lobt sich immer für gute Trainerausbildung, für entsprechende Ausbildung auch bei Spielern. Insofern muss man ja dann auch Menschen die Chance geben, die in einer Akademie zum Beispiel bewiesen haben, wie Gernot Messner, wozu sie imstande sind. Weil sonst bleiben wir halt dort, wo wir sind. Ja, also das heißt, die eh schon im Geschäft sind, im Radl, die kommen immer wieder dran. Das hat der Didi Eisnick jetzt bewiesen, weil er auch das Vertrauen der GAK-Verantwortlichen und von Alfred Gerd bekommen hat. Das muss man an dieser Stelle auch erwähnen. Und mit Gernot Messner hat er quasi denselben Weg eingeschlagen, auch auf dem Trainersektor.
Ja, und Martin, wir kennen ja noch Gernot Messner als Aktiven, ebenso wie Dieter Elsneck, der sportliche Leiter des GAK, absolviert in der Bundesliga über 200 Spiele für die SV Ried, für Kapfenberg-Grödig. Und auch ein Spiel, glaube ich, war für den GAK dabei. Dazu in Italien für Frosinone tätig gewesen. Stammt ja aus dem Nachwuchs der Rotjacken. Ist jetzt Sommer 2018 wieder zurück. Kann man schon so sagen, bei seinem Herzensverein. Martin, wie wichtig sind solche Identifikationsfiguren für einen traditionsreichen Verein wie den GAK?
Ja, ganz wichtig. Das spürt man ja auch gerade bei Clubs wie eben dem GAK. Und da gibt es ja in Österreich doch einige, wo eben dann genau darauf geschaut wird, wie die Karriere verlaufen ist und wo sie begonnen hat. Da hat das eine besondere Bedeutung. Beim Didi ist halt dazugekommen, könnte man sagen, das Pech, dass er gerade dann für die Kampfmannschaft interessant geworden ist, wo beim GAK, wenn man so möchte, die Lichter ausgegangen sind. Deswegen muss das sich verändern. Aber vielleicht ist dadurch eben eine andere Tür aufgegangen. Stichwort Italien, Stichwort dann später auch Kapfenbergen mit Bundesliga. Also alles in allem, glaube ich, hat er aber dann auch das Pech gehabt aufgrund seiner Verletzungen, dass er nicht vielleicht noch länger gespielt hat. Aber auch da gilt wieder, dadurch ist er früher in den Bereich gekommen, in dem er jetzt ist. Also man muss es sowieso so annehmen, wie es ist. Aber ich glaube, das hört man schon auch heraus in Graz, bei allen, nicht nur im Club, sondern auch drumherum, dass die Akzeptanz der Arbeit von Didi Elsneck, aber auch von Gernot Messner mittlerweile, würde ich mal so sagen, sehr hoch ist.
Alfred, ist ja auch immer sehr wichtig, dass der sportliche Leiter bzw. Sportdirektor, gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Ausdrucksformen, und eben der Trainer in eine Richtung gemeinsam gehen. Das ist beim GAK, glaube ich, haben wir jetzt auch schon gehört, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Didi Elsneck und Gernot Messner, die verstehen sich prächtig und das sind dann auch äußerst gute Vorzeichen für die Zukunft des GAK.
Es liegt ja auf der Hand insofern, weil ja beide die Geschicke im sportlichen Bereich lenken. Der eine ist zuständig, dass man Verstärkungen holt oder dass man eine Struktur im Team hat, die d'accord geht mit den Vorstellungen des Trainers und auch die Vorstellungen des Sportchefs, was Fußball betrifft, was man spielen wird, mündet ja dann auch in der Bestellung des jeweiligen Trainers. Daher, es ist ja eine Notwendigkeit, dass die zusammenarbeiten. Es gibt aber in Österreich auch Beispiele, wo es anders der Fall ist.
Ja, da werden wir jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Didi, was mich noch interessieren würde, was sind denn so die langfristigen Pläne mit dem Aufsteiger? Was gilt es alles noch zu verbessern, auch was Infrastruktur betrifft? Ich weiß, es ist ein mühsames Thema. Sie wissen, was gemeint ist, das Stadion natürlich, das mit Sturm Graz geteilt wird. Wie sehen Sie diese ganzen, oder beziehungsweise wie sehen Sie diese ganze Problematik?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass für uns die Problematik zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so groß ist, wie es wahrscheinlich bei Sturm Graz ist. Also Für uns war damals, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, die wichtigste Entscheidung, jetzt kein kleineres Stadion in Weinzödel dann zu bauen, beziehungsweise der aktuelle Einserplatz, dass man den adaptiert, weil das hätte dann auch bedeutet, dass wir den Weg zurück nach Liebenau nicht mehr geschafft hätten. Und somit muss man ganz klar sagen, das Liebenauer Stadion bringt schon auch für uns sehr, sehr wichtige Aspekte mit. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, sind wir froh, dort zu sein zum aktuellen Zeitpunkt. Wir fühlen uns dort sehr wohl. Dürfen aber nicht vergessen, dass es sicher auch einige Themen gibt, die einfach verbessert gehören wahrscheinlich. Da jetzt da möchte ich, bevor ich darauf eingehe, schon auch sagen, ich als sportlicher Verantwortlicher für den Profibetrieb bin da nicht so im Detail in dem Thema drinnen, dass ich da jetzt wahrscheinlich gleich gut darauf eingehen kann wie Arbeitskollegen aus dem Verein. Aber es gibt sicher auch Themen im Stadion, um auf das zurückzukommen, die ganz klar auch verbessert gehören, damit man in den nächsten Jahren dann auch eine gute gemeinsame Nutzung auch schaffen kann. Wenn man da von den VIP-Räumlichkeiten spricht, ich glaube, da ist man österreichweit jetzt da eher auf den hinteren Plätzen zu finden. Und man weiß heutzutage, es wird dann doch auch, was das Budget betrifft, was den Verkauf von VIP-Hospitality betrifft, dass man da schon auch sehr wichtiges und gutes Geld dann auch verdienen kann. Und wenn man dann da aber auch limitiert ist, dann wird es irgendwann dann auch einmal schwierig, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie schon erwähnt, so wie es jetzt ist, ist es für uns, passt für uns, ist es absolut okay. Aber es sollte dann doch in den nächsten Jahren oder relativ schnell dann auch immer wieder auch zu Adaptierungen kommen, wenn es nicht zu einer Zwei-Stadien-Lösung kommt, wovon ich zum aktuellen Zeitpunkt jetzt aber auch nicht davon ausgehe. Wichtig war natürlich auch, dass für unsere Kurve dann auch eine passende Lösung gefunden wird, dass da auch eine gewisse Gleichberechtigung stattfindet. Das war auch sehr, sehr wichtig. Da geht es auch um Identifikation und da geht es auch darum, dass, wie schon erwähnt, jede Kurve dann die gleichen Möglichkeiten hat, beziehungsweise annähernd die gleichen Möglichkeiten. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, auch mit dem Auswärtssektor, weil da jetzt hat man eh gesehen im ersten Spiel, dass wenn wir jetzt gegen Rapid oder gegen wen auch immer spielen, das dann auf der gleichen Seite ist. Aber die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, die waren dann vor allem nach dem Derby, war schon wichtig, dass man solche Problematiken dann auch löst und da auch gemeinsam eine Lösung findet. Ich nehme es als ich sage jetzt Außendastehender, so war, dass es einen sehr, sehr guten Dialog zwischen den beiden Vereinen und glaube ich auch der Politik gibt und bin zuversichtlich, dass es dazu stetigen Verbesserungen kommt. Natürlich am Ende des Tages, um auf deine Frage zurückzukommen, das Schönste wäre natürlich eine eigene Spielstätte zu haben, jeder Verein für sich. Und dann, glaube ich, kann man auch die Entwicklung vielleicht noch besser vorantreiben. Wobei auch da hat man gewisse Risiken, wenn man ein eigenes Stadion zu betreiben hat. Man weiß, dass das auch nicht so einfach ist. Deswegen sehe ich das ein bisschen neutral. Aber wenn ich jetzt in die romantische Bahn gleite, dann denke ich schon, dass natürlich irgendwann ein eigenes GAK-Stadion eine richtig, richtig tolle Sache wäre.
Ja, ist ja auch in Ordnung, soll genauso sein. Alfred, ich möchte das Thema jetzt gar nicht unnötigerweise in die Länge ziehen. Du warst ja auch im Stadion dabei am vergangenen Freitag, waren etwas über 9000 Fans beim Saisonauftakt mit dabei in Graz-Liebenau, so von der Stimmung her. Also ich finde, das war mehr als in Ordnung, auch dahingehend hinsichtlich einer Bereicherung für die Bundesliga. Oder Alfred, der GAK?
Ja, GAK-Fans haben das eigene Team angefeuert, waren eigentlich nie negativ. Das war großartig, wie sich die Unterstützer des GAK präsentiert haben. Für mich als Außenstehenden war es dennoch, und da möchte ich anschließen an das Vorhingesagte von Dieter Elsneck, ein bisschen suspekt, dass in einem Stadion eine Tribüne komplett leer ist.
Ja, damit meinst du die Nordkurve?
Genau,
wo die Sturm Graz-Fans
normalerweise zu Hause sind.
Ja, aber auch nicht abgedeckt.
Genau. Eine Disbalance. Das war eine totale Disbalance, wenn du ins Stadion schaust und die Tribünen sind eigentlich alle voll, drei Viertel des Stadions ins Voll und die Sturmtribüne war dann leer. Ist geschuldet dem Umstand, den wir eh schon gehört haben vorhin und ist halt so. Muss man auch nicht jetzt kritisieren, es war nur für mich als Außenstehender seltsam.
Ja, aber wenn mehr Interesse gewesen wäre, dann wäre es auch voll gewesen. Also muss mir mal alles relativieren. Ich sehe es aber auch anders. Bei der Wiener Austria kommen einen Tag davor beim Europacup-Spiel in einer 2-Millionen-Stadt weniger Zuseher zu einem Europacup-Spiel als beim GAK einen Tag später. Also wäre das Stadion kleiner, der Didier Eisenk hat gesagt, hätte der GAK sein eigenes Stadion, dann hätte es vielleicht ein Stadion mit 10.000 Zusehern oder Ried 7.000, dann schaut das schon wieder ganz anders aus. Also man muss da auch, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Was die Stadionthematik betrifft, darf ich als Grazer sagen, ja, natürlich wünschen sich alle etwas. Fakt ist, der Didier, das finde ich hervorragend angesprochen, es hätte auch ganz anders laufen können. 2018 wäre der GAK nicht aufgestiegen und hätte sich damals nicht klar für Liebenau ausgesprochen nach dem Aufstieg oder wäre eben vielleicht 3-4 Jahre später erst aufgestiegen, dann hätte, glaube ich, der GAK das Problem gehabt, über kein Stadion, bundesligataugliches Stadion zu verfügen, weil dann wäre aufgrund des Sturmerfolgslaufs seit 2020/21 hätte Sturm dann, weil es ja keine Profikonkurrenz in Graz gibt, wäre der GAK eben noch in der Regionalliga dieses Stadion in Graz-Liebenau zu Recht auch für sich in Anspruch genommen und dann hätte der GAK jetzt eine ganz andere Thematik. So war der GAK in der zweiten Liga, war in diesem Stadion und damit hat er auch ein Mitspracherecht, selbstverständlich, als Bundesliga-Club. Und wenn man die Situation kennt, ich glaube, ich habe es letzte Mal schon bei Sturm gesagt, wenn Sturm selbst ein Stadion baut oder der GAK selbst ein Stadion baut, dann wird das relativ rasch funktionieren, wird aber finanziell nicht einmal für Sturm möglich sein auf diesem Niveau. Und damit ist auch alles gesagt, es gibt große Städte in Mailand, in Rom, vielleicht nicht so schöne Stadien mehr wie woanders, aber dort teilen sich auch zwei Top-Clubs ein Stadion. Und ich glaube, im Moment wäre es gut, wenn die Stadt und alle Verantwortlichen schauen, dass man dieses Stadion erneuert. Denn Fakt ist im Moment, es ist auf einer Ebene wie das Appelstadion und in Österreich gibt es, ich habe es jetzt einmal durchgerechnet, 7-8 Stadien, die mit Sicherheit einen höheren Level bieten, was die Infrastruktur betrifft, Zuseher, VIP-Bereich, Medienbereich, als das Stadion in Graz-Liebenau, das eben mittlerweile schon ins 28. Jahr geht und das eben deshalb auch so ist, wie es ist. Und das ist für den GAK, der Didi gesagt, jetzt noch nicht das ganz große Problem, für Sturm sehr wohl, denn im Moment hat der LASK, hat die Austria, die haben einfach mehr Einnahmen als bei jedem Heimspiel als der SK Sturm. Und dieses Geld bekommst du ja auch nicht mehr, wenn du in 4 Jahren vielleicht einen besseren VIP-Club hast. Ja, keine Chance, weil das Geld hättest müssen jetzt einnehmen, letztes Jahr einnehmen. Sturm hat nicht diese Möglichkeit, muss eben schauen, sportlich erfolgreich zu sein, Transfers zu machen. Und das ist schon ein Nachteil. Das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, warum der SK Sturm sagt, wir verlieren da im Moment Millionen. Das ist Fakt. Ja, keine Business-Logen, nichts. Also das ist schon ein Problem und das könnte natürlich auch auf Sicht für den GAK eines sein. Deshalb Ziel, solange es kein neues Stadion gibt, schauen, dass man dieses Stadion im Rahmen der Möglichkeiten so adaptiert, dass eben da noch mehr Einnahmequellen möglich sind.
Ja, bleibt sicherlich ein spannendes Thema, beziehungsweise ein sehr großes Thema für beide Vereine. Und nach 17 Jahren gibt es ja dann auch wieder in der Bundesliga ein Grazer Derby, zuletzt ja schon zweimal im Cup. Da konnte sich Sturm jeweils ergebnistechnisch knapp durchsetzen. Didi, wie groß ist da schon die Vorfreude auf die mindestens 2 Duelle mit Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga?
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass die Vorfreude größer ist als jetzt die Vorfreude aufs nächste Spiel. Also das muss ich schon aus. Vielleicht auch deswegen, weil wir die letzten beiden Jahre im ÖFB-Cup dann auch gegen Sturm gespielt haben. Aber ganz klar, wenn es dann in Richtung Derby geht, in Richtung des nächsten Spiels gegen Sturm, dann kribbelt es, dann merkt man auch in der Stadt, dass das immer wieder mehr zum Thema wird. Und ja, man hat die letzten beiden Spiele dann auch gesehen, was für Stimmung dann auch im Stadion war und was da auch möglich ist. Und ich denke jetzt noch nicht so dran, aber wenn es dann soweit ist, dann muss man schon sagen, dann wird wahrscheinlich die Anspannung und das Kribbeln größer sein als bei den anderen Spielen. Aber jetzt freue ich mich mal aufs nächste Spiel gegen WSG Tirol in Innsbruck und hoffe natürlich auf ein gutes Abschneiden von uns.
Gut, Mitte Oktober Ja, Mitte Oktober gibt es dann das erste Grazer Derby natürlich auch bei uns auf Sky zu sehen. Und jetzt haben Sie es gesagt, die beiden nächsten Gegner in der Bundesliga heißen WSG Tirol auswärts und dann zu Hause Blau-Weiß Linz. Danach geht es auch noch auswärts gegen den WAC. Was ist so die Erwartungshaltung für diese kommenden drei Partien?
Die Erwartungshaltung ist die, dass man tolle Leistungen bringen, weil das bedeutet dann automatisch, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, gute Ergebnisse mit nach Hause zu bringen. Also das ganz klar ist jetzt wahrscheinlich eine Phrasenschwein-Aussage und jetzt nichts Neues für euch. Aber ich habe es eh, glaube ich, vorige Woche erwähnt. Es geht jetzt ganz klar darum, auch für jeden einzelnen Spieler die neue Herausforderung auch anzunehmen und wie schnell die Spieler das erschaffen, zu adaptieren. Und ja, sie haben super gemacht gegen Red Bull. Wir haben uns leider nicht dafür belohnt. Es gibt Sachen, die wir verbessern müssen. Und das Gleiche wird auch die nächsten Spiele betreffen, dass wir mit den neuen Herausforderungen bestmöglich umgehen, um ja, so viele Punkte wie möglich einzufahren. Das ist unser Zugang. Wir treten natürlich ganz klar an, um Punkte mitzunehmen. Das wäre ja der falsche Zugang, wenn nicht. Aber ich bin schon gespannt, wie wir das, wie weit wir sind, wie weit unsere Entwicklung ist, wie wir mit der neuen Situation dann auch in Tirol umgehen werden. Also auf das bin ich schon extrem gespannt. Das ist ja dann auch immer wieder das Schöne, um zu sehen, wie weit sind wir dann schon.
Ja, und wir können den Fußball auch nicht neu erfinden. Alfred, inwiefern siehst du da dann eben jetzt schon die kommenden beiden Gegner? Soll ich sagen, auf Augenhöhe mit dem GAK? Sind das genau die Teams, an denen sich der Aufsteiger orientieren sollte, beziehungsweise sogar muss?
Ja, das würde bedeuten, dass man sich orientiert immer am anderen, am Gegner sozusagen. Aber das ist auch nicht das Ideale. Orientieren soll man sich einmal an den eigenen Möglichkeiten, die man hat. Und Dieter hat völlig recht. Ich glaube, dass die Entwicklung des GAK auf zwei Ebenen passiert. Die erste Ebene, die sportliche, nämlich sportliche Entwicklung. Die erste Ebene ist, die Spieler sollten individuell besser werden, sprich vielleicht auf einem konditionellen Niveau, auf einem individualtaktischen, auch als Profi die Einstellung im Kopf zu haben, also sprich im Kopf sich zu verstärken. Aber dann ist es eben die Aufgabe, das alles, wenn sich die Spieler einzeln verbessern, zum Teamgefüge zusammenzuschmelzen. Und wenn das geschieht, wenn diese Entwicklung die Mannschaftsebene betrifft, dann ist es wurscht, ob du gegen WSG, Blau-Weiß, Rapid Wien, Austria Wien spielst. Da schaust du dann nur mehr auf dich, dass dein eigenes Ding funktioniert. Und ich glaube, das haben wir schon gesehen gegen Salzburg. Man hat auch schon mehr auf sich gesehen als auf den Gegner. Und genau in diese Richtung soll es gehen. Und da muss man sich um die Punkte, die man holen wird, keine Sorgen machen.
Jetzt hast du schon sehr viele Teams aufgezählt. Habe ich die Elsnick vorhin gar nicht gefragt. Wer ist denn so der Favorit auf den Meistertitel? Ich glaube, Sie haben gesagt, der FC Red Bull Salzburg ist der große Favorit. Wie sehen Sie da Sturm Graz, den aktuellen Meister, oder gar den SK Rapid und den LASK? Haben wir jetzt auch schon von vielen Experten gehört. Das wird wohl eine hochinteressante Bundesliga-Saison, was den Titelkampf betrifft.
Ja, wahrscheinlich. Also, ich schätze schon Rapid Wien heute zum aktuellen Zeitpunkt sehr formstark ein und finde, dass sie sehr gute Transfers gemacht haben, wie immer aus der Ferne betrachtet, aber ich habe da schon das Gefühl, dass es so ein Vierkampf auch werden kann. Am Ende des Tages wird sich dann immer die Mannschaft auch durchsetzen, die vielleicht ein bisschen mehr auch dieses Wir-Gefühl entfachen kann. Ich glaube, Sturm Graz hat es voriges Jahr dann auch ganz gut geschafft, dass sie ja mit der Qualität, die sie haben, auch dieses Wir-Gefühl gehabt haben und dieses Mannschaftsdenkende auf den Platz auch gebracht haben, um dann im Kollektiv dann auch den Output zu schaffen, den sie geschafft haben. Red Bull hat es über die Jahre zuvor immer wieder super geschafft, wo viele gesagt haben, oh, jetzt geht der Haaland, jetzt geht der, jetzt geht der, jetzt wird es schwieriger, aber sie haben es immer wieder geschafft, unglaublich tolle Mannschaft auf den Platz zu bringen, die ja gemeinsam füreinander gefightet haben. Und ja, wenn man sich Rapid Wien jetzt anschaut, auch in den letzten Spielen, dann muss man schon sagen, dass sie schon relativ weit sind, was die Form und die Entwicklung betrifft. Ja, LASK Linz habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, dementsprechend tue mir da kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Aber wenn man den Kader anschaut, dann muss man auch sagen, dass LASK Linz sicher zu den Top-4-Mannschaften gehört und Es gibt wie immer dann auch eine Überraschungsmannschaft, wo man nie weiß, warum die wirklich dann so gut performen. Das ist ja auch das Schöne, wie der Martin gesagt hat, im Fußball. Man kann sie nicht vorhersagen. Es ist ja im Fußball vieles möglich. Und deswegen, ja, freue ich mich schon drauf. Ich möchte nur kurz auf Alfred seine Aussage nochmal zurückkommen. Ich finde, das ist ja das Schöne, wenn der einzelne Spieler, wo viele im Vorhinein schon sagen, ja, wie soll der Bundesliga spielen? Oder wie soll sich das ausgehen, wenn der Spieler vielleicht sogar noch, keine Ahnung, in der Regionalliga gespielt hat? Aber das finde ich so schön, wenn das dann Spieler trotzdem schaffen, mit dem neuen Level dann auch sich so zu adaptieren und Lösungen für sich selber zu finden, mit der Qualität, die sie dann auch haben, mit dem Werkzeug, das sie haben, zu adaptieren und sich so weiterzuentwickeln, dass sie dann wirklich in der Bundesliga auch reüssieren. Und da gibt es ja so viele Beispiele, die dann bis zur Champions League gekommen sind. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Tolle an dem Geschäft, auch zu beobachten und Spieler zu begleiten, die den Weg machen. Und ja, da gibt es auch bei uns einige Beispiele. Lukas Graf zum Beispiel, der ist damals in der Oberliga und macht jetzt gegen Red Bull. Man kann sich dann natürlich nichts kaufen davon und wir haben leider verloren, aber das ist trotzdem ein schönes Beispiel. Macht dann in vor der Kurve in der 90. Minute macht er so einen Chip über einen gegnerischen Spieler, der ihn anpresst. Und das sind ja so kleine Erfolgserlebnisse für die Spieler, wo sie sich denken, cool, ich kann mich da auch beweisen und ich muss einfach schauen, dass ich vielleicht noch mehr im Detail an mir arbeite. Ich muss vielleicht schauen, dass ich ja auch mental mich weiterentwickle und das und die Summe dieser kleinen Faktoren wird dann hoffentlich unseren mannschaftlichen Erfolg dann bringen. Aber es gibt schon schöne Geschichten auch aus unserer eigenen Mannschaft und ich hoffe, dass wir dementsprechend auch uns weiterhin so voranentwickeln.
Ja. Ja, es darf und soll auch immer groß gedacht werden. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, klar, der GRK möchte jetzt in erster Linie mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Vielleicht wird ja der GRK dann die Überraschungsmannschaft und schafft es gar in die Top 6 rein. Ich weiß, das hören Sie jetzt nicht so gerne, die DLs nicht, was dann die etwaige Erwartungshaltung betrifft. Erwartungshaltung bei Ihnen, Sie wollen mit Sicherheit jetzt eine Zeit lang weiterhin in Ihrer Funktion beim GRK tätig sein, tätig bleiben, aber natürlich in weiterer Folge auch groß denken. Wäre das dann vielleicht auch so die alte Heimat ein Ziel? Sie wissen, was gemeint ist, Italien. Oder sagen Sie, naja gut, als Sportdirektor kann ich mir auch vorstellen, Werdegang ab nach Deutschland in die Bundesliga dort?
Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich bin froh, diese Rolle auszuüben, bin froh, dass ich das Vertrauen von der Vereinsführung bekomme, weil ohne dem Vertrauen könnt ihr auch nicht in der Art und Weise Entscheidungen treffen. Das ist immer ganz, ganz wichtig und wie schon gesagt, da bin ich sehr dankbar. Ich merke einfach in unterschiedlichen Phasen, dass ich noch selber noch einige Entwicklungsschritte zu gehen habe. Und da gibt es noch, wie schon erwähnt, viele, viele Schritte, die ich selber gehen muss, wo ich mich selber weiterentwickeln muss als Persönlichkeit, als Sportdirektor in meiner Rolle und mache das sehr gerne, jeden Tag mit 100%iger Motivation, muss auf der anderen Seite auch lernen, manchmal das Berufliche außen vor zu lassen, wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin, weil auch da muss ich mich weiterentwickeln, muss ich ganz klar sagen, weil diese Balance zu schaffen ist oft nicht ganz einfach, aber ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, in welchem Land ich vielleicht einmal so eine Position ausüben möchte. Ich fühle mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt extrem wohl in dem Verein und spüre einfach das Vertrauen und ich glaube, das ist dann doch das Wichtigste, dass man darauf aufbauen kann und deswegen ja. Auch kann ich dir kein Land kommunizieren. Und
ist auch in Ordnung. Aber da sind wir natürlich auf die weiteren Schritte von Ihnen und auch auf den speziellen.
Der Wechsel zu Sturm, falls der Andi Schicker geht, ist wahrscheinlich nicht naheliegend.
Ne? Ja, ist das alles überhaupt noch so?
Beim Didi wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die Allgemeinheit ist
ja. Naja, na gut, nein, Martin, das ist klar.
ein bisschen, sagen wir mal so, sensibel.
Grundsätzlich ist das schon eine sehr sensible, wäre das eine sehr sensible Sache, das muss man schon sagen. Ja, also ich glaube schon trotzdem auch wichtig ist, wie soll ich sagen, das so zu schätzen, was ich da für eine Möglichkeit bekommen habe und ja, mich sehr und meine kleinen Kids, die da mitleben mit dem Verein und die jetzt ja, sich dafür begeistern, da jedes Mal in Rot ins Stadion zu gehen und so weiter. Also von dem her bin ich schon sehr stolz, die Rolle so auszuüben und froh, beim GAK zu sein und hoffentlich so eine Entwicklung zu nehmen über die nächsten Jahre. Das möchte ich auch sagen, dass wir uns so gut in der Bundesliga etablieren, um irgendwann einmal sagen zu können, ja, unser Ziel ist ganz klar, unter die Top 6 zu kommen und ja, um dann vielleicht auch irgendwann einmal, ja, vorne dabei zu sein.
Ja, und da wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute dabei. Damit danke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an unseren heutigen Gast, Dieter Elsneck. Hat sehr viel Spaß gemacht, unglaublich sympathisch und natürlich alles Gute auch an Sie und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben. Wir freuen uns, dass der GAK wieder zurück in der Bundesliga ist. Vielen Dank fürs Dabeisein, Dieter Elsneck.
Ja, danke auch und ja, hat mir auch extrem Spaß gemacht.
Ja, und vielen Dank natürlich auch fürs heutige Dabeisein. An dich, Alfred, und an dich, Martin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Ich gehe jetzt 18 Uhr üben.
Danke.
Bitte. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und damit gibt es zum Ende des Podcasts noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag geht es bereits mit der zweiten Runde in der Admiral-Bundesliga weiter. Ab 17 Uhr empfängt der LASK die Altacher, dazu trifft die WSG Tirol auf den GAK. Und um 19.30 Uhr heißt es dann FC Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß-Linz. Am Sonntag folgen ab 17 Uhr die drei weiteren Begegnungen. Austria-WRC, Sturm gegen Hartberg und Klagenfurt gegen Rapid lauten hier die Partien. Vielen Dank an Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.